Und bitte, Teil 2 der Big Show 775 Sportradar 360 geht los mit Michael Körner, bevor sich der in einen längeren Urlaub verabschiedet, mit Recht selbst reden. Danach schließen wir also wirklich sowas von nahtlos an mit Tobias Drews und dann noch die fantastische Barbara Klimke, die sich um Daria Varfolomeev gekümmert hat, nämlich bei der Weltmeisterschaft der rhythmischen Sportgymnastinnen. Herrlich!
Es ist die Big Show 775 und gerade hat mir die Big Show-Legende Michael Körner gesagt, dass er in den Urlaub fährt und ich habe ganz große Sorgen, mein lieber Michael, dass du, guten Morgen, dass du bei der Big Show 777, die letzte possible Schnapszahl, die ich machen werde, dass du da vielleicht gar nicht erreichbar sein wirst. Wie lange wirst du Urlaub, Michael?
Ja, 3 Wochen.
Oh, schön.
An alle potenziellen Einbrecher. Die Wohnung wird in der Zeit bewohnt. wir fahren nach Griechenland und wer schon mal Wohnmobil gefahren ist, der weiß, wenn man nach Griechenland will, dann braucht man ein bisschen Zeit. Ja. Und da sind 3 Wochen und ich hoffe sogar noch 2 Tage on top braucht man. Also eher noch mehr, aber mehr geht nicht.
Manchmal gibt es ja lustige Zufälle, vielleicht sind es auch keine Zufälle. Ich wusste ja, dass wir heute plaudern und in der Früh gehe ich mit dem Hund und weil ich einfach auch schon schlimmer bin als meine ganzen 3 Kinder zusammen, schaue ich ein bisschen bei Insta rein und sehe ein altes Interview, das Edward Norton Jr. geführt hat mit Rich Eisen. Du kennst beide und es ging ums Pokern. Und ich wusste nicht, dass Edward Norton Jr. mal bei der World Series of Poker teilgenommen hat, übrigens im selben Jahr wie Matt Damon. Und die beiden haben gar nicht so schlecht abgeschnitten, sagt Edward Norton. Aber dann sagt er Folgendes. Er hat in der Pocket ein Paar 9 und hat dafür einen Fachausdruck benutzt. Ich glaube, er hat gesagt, er wollte einen Phil Helmut machen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das ein bisschen gegoogelt. Phil Helmut hat mit der Doppel-9 in der Pocket, glaube ich, mal die World Series of Poker gewonnen.
Das ist korrekt.
Aber die erste Frage, gibt es denn für jede Kombination auch einen Fachausdruck? Oder haben wir wirklich nur Anna Kournikova, sieht gut aus und gewinnt nichts mit Ass-König? Und diesen Phil Helmut, gibt es auch für, keine Ahnung, 2 Jungs einen Fachbegriff? Oder ist das...
Ja, bitte. Also es gibt tatsächlich für sehr, sehr viele Kombinationen Fachbegriffe. Also auch die Doppel-9, also die Pocket-9s, heißt ja nur, dass man die quasi vor sich liegen hat, also wie Pocket Aces, das ist jetzt kein Spitzname, aber die 9s heißen auch die Virgin, weil das heißt ja Nein, Nein. Also,
okay.
Ja, also da können wir es auch noch, es gibt für ganz viele, also Pocket-2er sind die Ducks, Pocket-4er die Sailboats, weil die 4 so aussieht wie so ein Segelboot. Mhm. Die 8er sind die Snowmen. Mein Lieblingsspitzname ist eigentlich 9-2. 9-2 heißt Montana Banana. Also da wachsen eher Bananen in Montana, als dass man mit der 9-2 irgendwas Gescheites reißen kann. also es gibt auch in der österreichischen Pokerszene den Waldheimer. Dame 5. Das ist so ein bisschen in österreichischen Heilrollerkreisen, wo viel im Casino gezockt wurde, hat sich das mal vor 20 Jahren etabliert, das Dame 5. Ich weiß nicht, ob es der Waldheimer war als Spieler, der das immer gespielt hat, aber ich kenne das noch so aus Österreich. Es gibt wahnsinnig viele Spitznamen, ja, also 5-5, Speed Limit, also you name it. Also für Buben tatsächlich wüsste ich jetzt keinen. Bube 5 ist Jackson 5, also die Michael Jackson.
Ja, ja.
Oder Motown Hunt. Jetzt auf Anhieb.
Früher war das ja ziemlich.
Bitte?
Wie hat sich denn das Pokern verändert jetzt? Du hast 2005 begonnen, das weiß ich sehr genau, weil damals hatten wir ja den ersten Versuch gestartet. Ist das jetzt ähnlich professionalisiert worden, wie es natürlich ganz andere Spiel Darts, aber bei Darts hast du ja auch im Grunde genommen kaum mehr dicke Leute, sondern fast schon Sportler. beim Golf hast du nur noch Sportler, nicht so wie es 1985 noch beim Masters der Fall war. Wie hat sich das Pokern verändert?
Oh, da, wie viel Zeit hast du, Jens? Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ich habe das neulich erst in einer Übertragung von der World Series thematisiert und den Zuschauern gesagt, dass sie keine Angst haben sollen, wenn sie jetzt sich über Poker schlau machen und solche Begriffe lesen wie Solver, Game Theory Optimum. Denn das sind genau die beiden Begriffe, die durch die Pokerwelt seit 2, 3, 4 Jahren geistern. Was jetzt nicht wahnsinnig verwunderlich ist, dass man irgendwann auf die Idee gekommen ist, es gibt Schachcomputer, da müsste es doch eigentlich auch Pokercomputer geben, die dir den bestmöglichen Zug, die bestmögliche Reaktion auf einen Zug zeigen. Und da sind vor einigen Jahren sogenannte Solver entstanden. Das sind Programme, heute mit einer App relativ leicht zu bedienen, wenn man so will, oder halt über den PC, wie auch immer, die dir eine Hand sehr, sehr genau analysieren und dir, ich sag mal so, eine kleine Bandbreite an Dingen vorschlagen, wie man darauf reagieren soll und was wohl so richtig ist. Das ist jetzt super, super vereinfacht formuliert. Die Nerds, die da zuhören und das gerade verstanden haben, die schlagen gerade die Hände beim Kopf zusammen. Aber so ungefähr ist das. Und da haben sich natürlich viele reingefuchst von den Profispielern, von denen, die damit ihr Geld verdienen. Und das ist natürlich eine ganz große Geschichte, weil die Solver schon sehr nützlich sein können und sind auch streng verboten, sie zu benutzen, beim Live-Poker im Casino sowieso, aber auch beim Online-Poker, wenn ich jetzt hier zu Hause in meinem Kämmerlein sitze. Poker-Casinos sind in der Lage, tatsächlich aufgrund von, ich sag mal, Trackern, die da im Hintergrund laufen, festzustellen, wenn jemand über 3 Stunden immer so einen super optimalen Move macht, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Ja, also auch das ist dieses Real-Time Assistance ist streng verboten. Aber ich möchte allen die Angst nehmen, dass diese Pokerszene von diesen Solvern, die auf verseucht ist, das stimmt so nicht. Und dieses Game Theory Optimum, also das spieltechnische Optimum, was so dahinter steckt, das heißt also, dass man eigentlich keine großen Fehler mehr macht, das funktioniert ja eigentlich, also so Solver funktionieren am besten, wenn 9 Computerbots gegeneinander spielen. Ja, okay. Sobald du aber an einem Tisch Menschen wie du und ich sitzen hast, die machen ja dieses Optimum kaputt, weil sie es eben nicht spielen. Und Solver schlagen dir auch immer nur etwas vor, zum Beispiel zu 35% sollte man jetzt das machen, zu 18% solltest du jetzt das machen. Es gibt aber eine riesen Range natürlich von Sachen, die man machen kann, also komplett ausschließen kann man ja sowieso beim Poker fast nichts. Ja. Insofern hat sich das Spiel natürlich dahingehend verändert, dass es, ich nenne es mal, nicht mehr ein Spiel der Karten geworden. Also man spielt eigentlich nicht mehr seine eigenen Karten, man spielt seine eigene und die des Gegners Bandbreite an Karten, die er haben könnte. Mhm. Ja? Also meine Aktion am Tisch beruht auf der möglichen Bandbreite. Was kann ich denn jetzt hier haben? Sowohl vor dem Flop als auch nach dem Flop, die ich gegen die Bandbreite meiner Gegner spiele. Okay. Ja, also eigentlich sind die Karten, die du hältst, egal. Also das ist auch wieder total bescheuert formuliert von mir. Übertrieben formuliert ist das Spiel technischer geworden. Andererseits gibt es auch jetzt gerade wieder den Trend so ein bisschen weg, zurück zum, weil auch Live-Poker super angesagt ist, also Leute unheimlich gerne mittlerweile wieder live spielen, weil es ja auch wirklich schöner ist, als vor dem Computer zu sitzen. Insofern, es verändert sich im Grunde alle 2 Jahre, muss man ganz ehrlich sagen. Es hat mit dem Poker von vor 20 Jahren gar nichts mehr zu tun, aber es gibt immer wieder Tendenzen, wo du merkst, es ist so wie in der Mode, also da werden die Röcke ein bisschen kürzer, wieder. Dann wird die Schlaghose ein bisschen weiter, dann wird sie wieder enger. Und Dinge wiederholen sich, die coolen Sachen bleiben und gehen nie aus der Mode. Ne? Und diese Basics, die eigentlich immer gültig sind, Position spielen zum Beispiel, bei den Einsätzen keine mathematischen Dummheiten machen, die zählen natürlich immer und an denen halte ich mich auch fest. Ja? Und alles andere gucke ich mir immer an und freue mich auch, dass ich da so viel interessantes Zeug immer lesen kann, aber ich bin gestern beim Turnier online 2. geworden. Da habe ich gar nichts von dem, was ich gerade erzählt habe, berücksichtigt. Also null.
Ja, Edward Norton hat
mitgespielt bei mit Matt Damon bei Rounders, einem der legendärsten Pokerfilme aller Zeiten. Ja, die beiden haben dort
mitgespielt. Und ich glaube, in Vorbereitung auf dieses Round, genau, haben sie, glaube ich, tatsächlich da teilgenommen. Und er hatte eben diese Virgins und hatte dann ein Full House mit 3x9 und 2 Zehnen und hat nicht gewonnen, weil irgendein Inder, dessen Namen ich vergesse, oder der Name war indisch, vielleicht ist es auch kein Pass-Inder, hatte dann 4 Zehner. Das muss dir mal passieren, dass du mit dem Full House da rausgehst. Und er hat gesagt, es war ein unreadable Full House. Also der Gegner hat auch nicht, er hat überhaupt keine Veranlassung gehabt zu glauben, dass Edward Norton ein Full House hat. Aber so war es dann halt.
Ja, ich habe schon gesehen, dass bei der WSOP Leute tatsächlich auch ein Full House weggeworfen haben. Aber eher in Sorge vor einem höheren Full House. Also das habe ich auch schon mal gesehen. Okay. Das ist, das muss man hinbekommen, das ist möglich, aber also für mich nicht, aber sehr schwierig.
Wir wechseln kurz das Thema, Michael, und zwar glaubst du, ich glaube es nämlich mittlerweile, ich bin alter Verschwörungstheoretiker, wie du weißt, glaubst du, dass, nein, bin ich natürlich nicht.
Die Amerikaner wirklich auf dem Mond waren.
Die General Manager von Franchises, die Dennis Schröder unter Vertrag haben, wenn sie Dennis irgendwo hintraden, schauen, ob der dort schon dort war. Weißt du, wenn also jetzt der General Manager von Cleveland sagt, okay, also für Dennis haben wir hier keine Verwendung, aber nach Los Angeles können wir nicht gehen. Wir können nicht zu den Lakers gehen, weil da war er schon. Aber wie wäre es dann mit Charlotte? In Charlotte war er noch nicht, weil mittlerweile habe ich wirklich den Eindruck, es fehlt ihm, glaube ich, noch eine Franchise auf den All-Time-Record, dass er wirklich die meisten Franchises als Spieler erlebt hat.
Ja, also einerseits kann er einem leid tun, andererseits muss man aber auch ganz ehrlich sagen, was bei ihm oft passiert, das hat auch wirklich viel mit Wertschätzung zu tun. Also die Teams wissen ja sehr, 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 sehr genau, was sie bei Dennis bekommen. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Also du bekommst einen 100%igen Athleten, der auf seinen Körper unglaublich aufpasst, der ist unfassbar fit. Ja, der trinkt keinen Tropfen Alkohol, der trainiert wie ein Wilder, der ist super diszipliniert. Gut, der futtert ein bisschen viel Katjes vielleicht momentan wegen seiner Kooperation, das weiß ich nicht. Und er macht ja jedes Team besser, wo er hinkommt. Und er akzeptiert die Rolle aus dem zweiten Glied mittlerweile. Das, glaube ich, bleibt ihm mit 32 jetzt auch nichts anderes mehr übrig. Ich glaube, dass kein Contender ihn momentan verpflichten würde als Starting Point Guard. Und er hat ja selber gerade jetzt gesagt, was soll ich denn machen jetzt in Cleveland? Da sind zwei.
James Harden vor sich, ja.
Da sind zwei Legenden, die beide gerne den Ball haben auf meiner Position. Sportlich ist es für mich in Charlotte besser. Mal abgesehen davon, dass es für uns aus Fansicht spannend ist, weil er mit zwei Deutschen dort spielt, die auch sehr starke Zukunftsambitionen haben, in der NBA sich langfristig zu positionieren. Und er passt da auch wieder wunderbar hin. Ja, also das ist schon wieder ein Fit. Also insofern, er ist, wie ein Kollege neulich, habe ich gelesen, gesagt hat, eigentlich er ist zu gut, um auf ihn zu verzichten, aber er ist vielleicht nicht mehr ganz so gut, dass er bei einem Contender Starting Point Guard ist. Und ich meine, er hat immer noch einen soliden Vertrag. Ich glaube, der läuft jetzt noch ein Jahr, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ich weiß nicht, aber er hat noch mal einmal die Chance auf einen, glaube ich, recht soliden Anschlussvertrag mit 32, 33 dann, dass er noch mal 2 Jahre, der kann auf jeden Fall safe bis 36, 37 spielen, weil der einfach einen super Körper hat und sehr fit ist. Aber ja, es ist, also mir tut vor allen Dingen seine Frau leid irgendwo auch, weil wer die Vlogs von ihm verfolgt, diese dauernde Umzieherei mit 3 Kindern und dann sind sie gerade mal angekommen in der Hütte und wohnen da ein halbes Jahr und machen da rum und renovieren. Und das ist ja auch alles immer ein Riesen. Also du kriegst natürlich Unterstützung vom Verein bei der Suche nach diesen Hütten. Aber das ist ja auch ein Riesenblues. Ne? Also ich glaube, die Kinder werden, also ich glaube, der Große wird auch im Homeoffice längst oder in der Homeschooling unterrichtet. Und das ist ja auch alles für die Kinder, finde ich, immer eine Geschichte. Ne? Du kommst von irgendwelchen Kumpels weg oder bist nur auf die Familie fixiert. Das ist irgendwie schon super anstrengend als Familie.
Ja, und ich habe keine Idee, wie Charlotte als City ist, zum Beispiel. Also Cleveland stellt mir nicht toll vor.
Bitte. Das ist eigentlich ganz schön. Also, ich war da mal für 2-3 Tage. Ist ja North Carolina, okay, aber man spürt auch schon so ein bisschen so einen leichten South Carolina Charme. Also ich finde es eigentlich ganz nett. Hat mehr Charme, als ich dachte, als ich dann da war.
Und Dennis ist jetzt auf dem Weg, er ist schon da, gehe ich davon aus, beim deutschen
Er wird jetzt hoffentlich in Hamburg sein, weil er am Wochenende den Supercup mit der Nationalmannschaft spielt. Ja.
Aber Isaiah Hartenstein ist doch nicht dabei, weil er irgendwas am Knöchel hat, wenn ich es richtig gelesen habe. Ist es jetzt, natürlich ist es schade, dass er nicht dabei ist. Ich glaube, er wird auch beim Team bleiben, wenn ich es richtig gelesen habe. Aber wichtiger ist es doch, dass er dann da ist, wenn um irgendwas gespielt wird, weil die WM-Quali wird Deutschland auch ohne ihn schaffen, isn't it?
Ja, also das ist natürlich für die Fans schade, dass er nicht spielt und auch für den Kommentator des Spiels am Freitagabend, was meine Wenigkeit ist, hatte mich sehr gefreut, ihn mal erstmals in der Dati spielen zu sehen. Aber es geht ja, und das ist ja mittlerweile eine Art DNA dieser Mannschaft, auch um diese Commitments, ne? Also dass du sagst, ich bin da, ich bin bereit, okay, in diesem Sommer bin ich da, aber ich werde wahrscheinlich nicht viel spielen können, weil mein Knöchel zwickt. Und der hat ja auch ewig lange Playoffs gespielt und so. War auch verletzungsanfällig in dieser Saison. Also ich glaube, da geht's eher tatsächlich um die Anwesenheit. Und das Wichtigste ist dann die WM im kommenden Jahr in Katar, dass wir da wieder eine Mannschaft haben, die ja ähnlich tief aufgestellt ist wie bei den letzten großen Events. Und darauf sollte man sich konzentrieren. Also ich will nicht sagen, es war abzusehen, dass er nicht spielt. Aber nach dem Statement, wo es hieß, ich kann diesen Sommer nicht spielen, also das ist jetzt die neueste Aussage, ging es wohl eher um dieses Commitment. Ich bin bei euch, bin am Start und ob ich spielen kann, entscheidet sich dann relativ kurzfristig. In diesem Fall also nein. Und ich glaube auch dann für die weiteren Spiele in diesem Sommer nein. Aber wie du schon richtig gesagt hast, er ist da, er ist jetzt Teil des Teams. Und die Mannschaft und das Umfeld hat ja mittlerweile begriffen, wie wichtig diese Commitments sind, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist ja eine Riesenbasis gewesen bei der EM und WM.
Klar, und es ist schon das Team von Dennis, oder? So gut kann gar kein anderer
ja,
sein.
Ja, also das kann man ihm nicht mehr wegnehmen jetzt. Er hat vor den beiden letzten Turnieren gesagt, wir gewinnen das Ding und sie haben es gewonnen. Also so sehr wir ihn auch, ich will nicht sagen belächelt haben, aber so leicht vielleicht vor einer WM zu sagen, wir holen Gold im Basketball, wenn Teams dabei sind wie Serbien, USA und Frankreich. Und dann zu gewinnen. Das ist natürlich sein Team für, solange er spielen möchte, wird, ist das Team von Dennis Schröder. Und 27 ja sowieso, Katar. Jetzt können wir schon wieder über den Tellerrand hinausgucken. Wir alle wissen, wie schwer eine Olympia-Quali ist für 28, wo ich jetzt, sage ich mal, seine Staffelübergabe sehen würde.
An wen? An Franz?
Ja, also Franz ist natürlich jetzt leadershipmäßig da die Nummer 2, beziehungsweise wir beide wissen, sportlich ist er mindestens genauso wichtig wie Dennis, wenn nicht sogar noch etwas wichtiger, aber so leadershipmäßig hat Dennis vielleicht noch ein bisschen mehr die Mütze auf. Aber klar, es wird in Zukunft das Team von Franz sein. Wir werden auf der Point Guard Position vielleicht mit Anderson einen haben, der nicht so vocal ist, vielleicht nicht so diese Ausstrahlung hat wie Dennis, aber technisch und spielerisch sehr, sehr gut ist. Also ich glaube, das könnte auch funktionieren, gerade wenn er jetzt in der NBA nochmal einen Riesensatz macht. Also was so Leadership angeht, würde ich sagen, wird die Staffelübergabe, wenn es hoffentlich klappt, bei Olympia 28 erfolgen, wo Dennis noch spielen wird, aber wo man vielleicht das Gefühl hat, es ist jetzt das Team von Franz. Wenn man das, also das sagen ja wir auch nur so als Fans, als Beobachter, ne? Wir alle wissen ja auch, es hängt an allen 12 Charakteren, ne? Also die müssen alle 12 zusammenhalten und auch wenn David Krämer mal den Mund aufmacht in der Kabine und sagt, so geht das nicht, dann muss man da auch zuhören.
Ja, aber trotzdem, also das Gefühl ist schon, dass Dennis hier so der, du sagst es ja, der Vocal Leader ist und dass er dann aber auch, er macht die Ansagen, aber er liefert dann halt auch.
Er liefert auch, genau. Aber bei Dennis war es ja in der Vergangenheit, also ich rede jetzt von der vergangenen Vergangenheit, also vielleicht von vor 7, 8, 9 Jahren, so dass er natürlich immer der Leader irgendwo war, aber es gab auch eine Phase mit etwas zu viel Extrawürsten vielleicht für Dennis, was dann in der Mannschaft nicht so gut ankam. Das sind aber alles Geschichten von vor dem Krieg und 2015, 16 irgendwo. Das ist ja alles so in dem Maße nicht mehr. Und in der Mannschaft hat jeder verstanden, wenn wir einen Dennis bekommen, der richtig Bock auf die Nationalmannschaft hat, und das hat er immer in jedem Sommer, dann können wir wahnsinnig viel erreichen.
Excellent stuff, aber I can't let you go to your holidays, mein lieber Michael, ohne deine Einschätzung über die kommende Saison des Ballspielvereins Borussia von 1909 abzugreifen. Said Elmaler wird kein Dortmunder. Mhm. Ich fand das vom Sportdirektor, vom neuen Sportdirektor in Dortmund, dessen Namen ich gar nicht auf dem Zettel habe.
Ole Boog.
Genau, also ich fand das super erklärt, ja, also ohne, komplett sachlich, okay, sind wir nicht zusammengekommen und dann halt nicht, aber mich dünkt, dass die Dortmunder nicht schlecht eingekauft haben, plötzlich wird Griechisch gesprochen, aber wie ist dein Gefühl, Michael?
Ja, mein Gefühl ist eigentlich sehr gut, also natürlich musste ich mich auch erstmal eingrooven, was sind das da für Spieler, also ich gebe zu, die hat man ja nicht automatisch auf dem Zettel, weil ja so viele Namen durch das Universum geistern. Natürlich hätte ich Elmaler sehr gerne gesehen. Nicht nur, weil er ein Talent ist, sondern weil er, glaube ich, auch eine sehr gute Identifikationsfigur darstellt. Das heißt also, für mich ist es auch immer wichtig, dass es einen Spieler gibt, wo die Fans sagen, da kaufe ich mir ein Trikot von. Ja, und in Dortmund haben wir nicht mehr nach dem Abgang von Reus, Hummels, diesen Dauergrößen, sag ich mal, immer nicht so viele Spieler gehabt, wo der Identifikationsfaktor sehr groß war. Gerade in der letzten Saison. Also Adeyemi, Gerassi mit seiner, lasst mich doch teilweise in Ruhe, Körpersprache, so richtig war ja niemand da. Also Riasson hat mir jetzt so gut gefallen, weil der so gefühlt besser geworden ist, hat sich jedes Mal den Allerwertesten aufgerissen hat. Also unter dem Gesichtspunkt hätte ich gedacht, okay, den Elmaler da jede Woche rumflitzen zu sehen, super. Jetzt ist daraus nichts geworden. Fand ich auch gut erklärt. Wir haben uns gestreckt bis zur Decke. Tatsächlich finde ich auch die Neuankäufe jetzt interessant. Der Karezas macht einen guten Eindruck. Dann dieser Konstantinas, wie er heißt, der hat ja wohl auch Riesenanlagen. Also muss auch so ein Zauberkünstler sein. Dann kommt hier ein etwas erfahrener Spieler aus Holland mit dem Joey Fährmann, der da die ein oder andere Lücke auch schließen kann, wenn vielleicht die Entwicklung von Bellingham so ein bisschen stockt. Also da ist schon mitgedacht, ne? Das ist schon interessant. Ich mal ganz ehrlich, Jens, ich bleibe dabei, meine größte Baustelle ist der Trainer.
Ist der Trainer.
Ich bleibe dabei, und da lasse ich mich auch nicht und nicht mit vorgehaltener Pistole von abbringen. Das ist... Und jetzt, wenn ich das schon höre, ja, jetzt reden Ricken und Kovac über Vertragsverlängerung, wo ich sage, jetzt fangt doch erstmal an, gegen den Ball zu treten. Also jetzt fangt doch nicht im August schon an, wieder irgendwas auf 3 Jahre festzuziehen, und im November stehen wir da mit 1-4 Niederlagen in der Champions League. Nee, jetzt, ne, Boog hat scheinbar geliefert, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also auch, was er da, die jungen Leute in der Innenverteidigung, das sieht super, also das ist, nach meinem Verständnis sieht das sehr, sehr gut aus. Kovac muss das jetzt umsetzen.
Ja, aber du kannst Kovac nach der letzten Saison nicht verabschieden.
Warum? Nein, natürlich nicht.
Weil der Fußball Banane ist, aber...
Das haben wir hier ja auch festgestellt. Seine Punkteausbeute ist über den Zeitraum besser als die von Klopp, glaube ich, gewesen, keine Ahnung. Natürlich bleiben immer diese Bananen-Niederlagen in der Champions League hängen, ne? Also Bergamo oder zu Saisonbeginn da dieses 4-4 und dieses ganze Rumgeballer da. Also das, ja, und die Art des Fußballs ist hängen geblieben, dass wir da irgendwie nicht mehr das Gefühl hatten, es geht nach vorne. Jetzt mit dem Kader, so wie das aussieht, muss es nach vorne gehen, weil, ne? Die spielen nicht nach hinten, die Neuen, die da rumwursteln. Jetzt schauen wir mal. Also, jetzt kommt der Supercup als erstes, und da habe ich schon wieder die Sorge, dass sie, weißt du, das ist schon wieder Ende August, erstes Spiel, Bayern 1-4. Ja, okay. Gut, dann fangen wir mal an mit dem.
Genau, also gehen wir mal auf den zweiten Platz. Keine größeren Ambitionen.
Ja. Also ja, ich sag dir ganz ehrlich, Vierter wird man wahrscheinlich irgendwie schon rum hinbekommen. Ich hätte ja auch wirklich mal Bock wieder auf eine richtig gute Champions League-Saison. Und nicht, das war ja letztes Jahr so ein bisschen der Killer, ne? Dieses Ausscheiden da, das hätte ja nicht sein müssen. Aber gut. Neue
mit
Saison.
Mit guten Auswärtsfahrten, Michael. Mit richtig.
Ja, wir haben natürlich schon geschaut, was alles so drin sein könnte im Angebot. Und das sind natürlich schon ein paar nette Möglichkeiten dabei. Ne? Also Stavanger wird mich ja extrem reizen, gebe ich zu. Nordnorwegen, so sag ich mal so um den 26. Januar rum.
Oh ja.
Also ohne Sonne, ohne Licht, aber Polarlichter oder sowas. Keine Ahnung.
Also du kannst nur hoffen, dass der Linzer ASK, der LASK, nicht gegen Celtic Glasgow weiterkommt, weil nach Linz, Michael, das möchte ich niemandem zumuten.
Linz war ich tatsächlich noch nie, muss ich zugeben.
Ja, mit Recht. Hoffe bitte, okay, dass es nicht so weit kommen wird, weil ich glaube, Linz ist, also das, was ich von Linz kenne, das Stadion ist gut, die Stimmung ist fantastisch, die LASK-Fans sind gut, aber die Stadt selbst ist keine Reise wert. Dann lieber Stavanger.
Großartig. Stavanger oder Glasgow wäre ja auch was. Wir gucken mal.
The great Michael Körner, ladies and gentlemen. Hört ihn morgen Abend zu, wenn die deutsche Basketballnationalmannschaft. Wo kommt es und wann geht's los, Michael?
Ja, das Ganze ist am Freitag, nicht Freitag. Morgen. Achso, ja, doch, du bist ja die Big Show, ja, Donnerstag, ja, logischerweise. Ja. Wir zeichnen hier Mittwoch auf, mal das zu entblößen. Das Ganze läuft natürlich bei Magenta Sport. Oh, die Zeiten. Das erste Spiel ist um 17:45 Uhr. Das ist dann Türkei gegen Kroatien, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und Deutschland spielt gegen Slowenien um 20:15 Uhr oder 20:30 Uhr. Ich schäme mich gerade, dass ich die genaue Zeit nicht weiß, weil ich das immer nur als Block sehe. Also wir fangen mit der Sendung an und ziehen das dann halt 5 Stunden durch. Genau. Aber Freitagabend.
Kommt Luca auch, oder? Kommt Luca?
Nein, Luca kommt nicht. Luca ist angeblich mit Privatmaschine und dem gesamten Lakers-Team in Slowenien zum Teambonding. Ich weiß nicht, ob seine Idee ist, lass uns mal am Freitag mit der Kiste nach Hamburg fliegen und wir schauen mal kurz in der Barclays Arena vorbei. Dann würde ich mich auch von den Plätzen erheben und mal kurz mich verbeugen vor den Dudes, dass sie sagen, okay, das ist also das slowenische Nationalteam, weil ich gebe offen zu, das sieht doch aktuell ziemlich zerhackt aus. Luca ist wohl in Slowenien, wie ich das mitbekommen habe, zum 5-Tage-Trip mit seinen White Boys. Geile Mannschaft irgendwie. Bin sehr gespannt. Mal gucken, wem sie gehört demnächst. Also steigt ja noch jemand ein und kauft sie jetzt für 15 Milliarden statt für 12,5.
Ja, Jeff Bezos hat sich finanziell nicht verausgabt beim FC Liverpool. Vielleicht will er ja bei den Lakers einsteigen. Also Teambonding mit Luka Doncic, da macht mir der Gedanke schon Angst. Vom Essen her könnte ich wahrscheinlich mithalten, aber ich fürchte, da werden auch das eine oder andere Kaltgetränk.
Ja, ich glaube, also das, was zu hören ist, ist, dass Luka diesen Sommer ähnlich diszipliniert angeht wie letzten Sommer.
Okay.
Also er hat ja nun auch wirklich hinten raus in der Saison wieder Verletzungsprobleme gehabt und wieder wurde darüber spekuliert, wie viele Spiele kann er aus seinem Körper quetschen. Und ich glaube, dass es da, gerade wenn der mit seinen 15 Jungs da unterwegs ist, da kann er nicht groß das Urquell in die Höhe stemmen. Ich glaube, das funktioniert nicht.
Das Urquell, das
ja, slowenische Urquell. Ich bin ja in Tschechien, nicht in Slowenien, aber ich glaube, in Slowenien gibt es auch Pilsener Urquell.
Irgendwas haben die sicher. The great Michael Körner, off to 3 Wochen Urlaub, aber hört ihm am Freitagabend bei Magenta Sport noch zu.
So danke dir,
Körni. Kurze Pause in der Big Show 775.
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360.
Geschichten, die das Leben schreibt. Ich freue mich sehr, dass Tobias Drews ein paar Minuten Zeit für uns hat. Grüß dich, Tobias.
Hallo, servus. Ja, ich freue mich auch. Und dass du blau-gelb angezogen bist, natürlich umso mehr.
Ja, es ist das eindeutige Braunschweig-Gelb. Wir sprechen gleich drüber. Aber ich habe gerade Tobias gegenüber erwähnt, ja, dass ich mit Körni gesprochen habe. Und was findet der große Tobias Drews in seinem Bücherregal?
Und es ist mir natürlich auch eine große Freude, dass man nicht nur sieht, es ist irgendwie unaufgeräumt im Hintergrund und ganz viele Bücher. Und die Frage kommt natürlich immer, hast du die alle gelesen und weißt du überhaupt, was das ist? Und ich konnte mit einem Griff sagen, ach guck, warte mal, Körner, das Buch habe ich doch und wusste, wo es steht. Das möchte ich nur zur Ehrenrettung des unaufgeräumten Hintergrunds einmal gerne mitgeteilt haben. Und schöne Grüße an der Stelle natürlich. Ich war derjenige, der das Buch gekauft hat damals.
Zehn goldene Pokerregeln ist es, glaube ich. Ein Klassiker. Es könnte schon ein bisschen älter sein.
Hat mir leider nicht geholfen. Ich habe versucht, mal Poker zu spielen. Ich bin noch schlechter als aktiver Boxer. Ich kann mal gucken, von wann das Buch ist. Jetzt bräuchte ich wahrscheinlich meine Lesebrille. 2002. Also ja.
Ja, doch ja. Der junge Michael Körner hat sich schon mit Pokern auseinandergesetzt. Das ist einfach verrückt. Ja, ich bin hier im Braunschweiger Blau-Gelb, weil ich natürlich nach diesem 6:1 in Magdeburg schon die Tickets für das kommende Jahr bestellt habe, dann für die Bundesligaspiele gegen den FC Bayern München, gegen den HSV und wen auch immer. Hast du dich auch ein kleines bisschen verleiten lassen, Tobias, nach diesem Auftakt?
Ja, natürlich. Wie jedes Jahr wieder. Das ist ja das Schöne dran eigentlich. Ich habe mal diesen Satz gelesen von Jorge Valdano, der gesagt hat, im Grunde ist das Leben des Fußballfans, hat ja damit zu tun, dass man nicht aufhört oder nicht aufhören will zu träumen. Und solange es irgendwelche Dinge gibt, die darauf einzahlen, ist man ja noch sozusagen mit dabei. Und siehe da, Eintracht Braunschweig, genau das passiert ja jedes Jahr. Ich meine, die Vorbereitungsspiele liefen ordentlich und manchmal weiß man ja nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Und dann das Ding, immer eine 6:1, das klar, ein paar Tore zu hoch und wir sind ja wieder auch auf den Boden der Tatsachen von VfL Bochum zurückgeholt worden. Aber ich glaube, dass man in diesem Jahr noch mehr als sonst sagen kann, da entwickelt sich was. Ich glaube, wir haben wirklich einen guten Trainer, der ja nicht zuletzt auch am großen österreichischen Nationalmannschaftserfolg einen Riesenanteil hat.
Ja, natürlich.
Und paar gute Spieler dabei. Oder mehr als nur ein paar gute Spieler. Ich habe wirklich ein gutes Gefühl, was nicht heißt, dass du diese Tickets wirklich am Ende kaufen musst, glaube ich. Zumindest nicht für diese Partien. Denn klar, das Ziel heißt Klassenerhalt und vielleicht mal ein bisschen weniger Nägel kauen bis zum Ende, sondern ein bisschen früher schon wissen, dass wir an dem Punkt sind. Das ist, glaube ich, die Hoffnung. Und da habe ich nach wie vor die Hoffnung, dass das als Braunschweig-Fan funktioniert. Ich habe mir dieses Jahr mal wieder erlaubt, es zu gucken und nicht nur im Radio zu hören, die Spiele. Und ja, mal gucken, was dann jetzt bei rauskommt. Jetzt haben wir ja Pokal gegen Berlin und danach Berlin in der Liga. Tja, mal schauen, was passiert.
Meine Sorge bei meinen Fußballvereinen, vor allem beim SK Puntigammer Sturm Graz, ist immer, wer soll die Tore schießen? Aber wenn du im ersten Spiel gleich mal 6 Tore geschossen hast, dann scheint das ja zumindest den Braunschweig, auch wenn du sagst, ein paar Tore zu hoch, aber ist egal. Die Tore sind nun mal gefallen und das würde mir jetzt noch besonderen Mut geben.
Absolut, absolut. Also ich meine, Spieler, die neu dabei sind, sind ja alles junge Bengel. Also ich meine, irgendwie 2021 irgendwie, die da rumlaufen, und die dann so ein bisschen das Unbekümmerte mitnehmen. Und wir hatten ja auch schon sturmerprobte Spieler, die diese von den 6 Chancen, die wir da hatten, trotzdem 4 mal mit traumwandlerischer Sicherheit neben das Tor gehauen hätten. Ja. Von daher ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass es eben auch nicht nur ein Spieler war, man ist nicht nur von einem abhängig. Ich glaube, diese ganze Idee, die dahinter steht, ohne es wirklich in der Tiefe zu verstehen, aber ein Trainer wie Lars Kornetka, der eben, wenn ich ihm zuhöre, nur Dinge sagt, wo ich sage, ja, stimmt, warum habe ich das eigentlich bislang anders gesehen? Das fing ja an mit irgendwie, als er das Amt antrat und sagte, wir sind ein Verein, der irgendwie viel zu wenig irgendwie Ball besitzt und immer dann, wenn er Spieler sieht, die auf dem Platz laufen, dann ist das Erste, was sie machen, sie laufen zum Ball. Deswegen fängt man an, Fußball zu spielen, weil man den Ball haben will. Ja. Und dann sagt man, ja, stimmt, wenn man so drüber nachdenkt, könnte man auf die Idee von alleine kommen. Und deswegen hat er das Spielsystem ja geändert. Er kann da Dinge umstellen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Fußball in der Tiefe, aber man sieht, dass da was passiert. Ich glaube auch, dass das der Mannschaft gut tut, dass es dem Verein gut tut, dass viele Dinge auch im Umfeld da ins Rollen kommen. Und deswegen, ja, ich habe ein noch besseres Gefühl als die letzten Jahre und mal schauen, ob es dann auch klappt irgendwann mal.
Ja, die Hertha ist auch gut gestartet, machen wir uns da mal nichts vor. Aber das ist ein bisschen überraschend. Ich glaube, bei der Hertha muss man wirklich sagen, der Trainer ist der Star. und dass man Stefan Leitl festgehalten hat, erstaunlich. Thema mit, apropos 2002, Thema mit Tobias Drews ist natürlich immer auch der Kampfsport, der Boxsport. Und wenn ich jetzt lese, dass Anthony Joshua und Tyson Fury möglicherweise vielleicht doch gemeinsam in den Ring steigen, dann hat das für mich irgendwie das Gefühl von 2002. Aber das ist wahrscheinlich extrem ungerecht, oder? Weil, oder doch nicht?
Nee, ich glaube nicht. Also 2002 vielleicht schon, aber halt ne, so eine Dekade weiter vorne. Klar, die sind eher so im Spätherbst der Karriere, aber es sind halt große Namen und es sind halt die Namen, die immer noch, wie du siehst, ziehen. Also auch bei dir, ja, dass man sagt, oh, ja, wenn der Name mit dabei ist, dann hat man vielleicht Interesse dran. Wir haben das große Problem, dass die großen Stars eben nicht über, und das ist gar keine Kritik an Streamingdiensten, für die ich ja auch arbeite, aber du kannst halt schwierig diese ganz, ganz großen Namen so aufbauen. Du hast nicht einen Mike Tyson im Pay-Per-View groß gemacht, sondern du hast ihn groß gemacht und dann war er ein Pay-Per-View-Star. Und das sieht man jetzt ja bei Agit Kabayel, der natürlich also unser deutscher Boxer, der jetzt Weltmeister ist, nachdem Usyk gesagt hat, er will diesen Kampf nicht machen und deswegen den Titel lieber abgibt. Aber er ist natürlich ein Riesenboxer, toller Typ, alles das. Und er wäre auch ein großer Star in Deutschland, wenn die Leute ihn kennen würden. Also sprich, wenn er im Free-TV vielleicht das ein oder andere Mal häufiger aufgetreten wäre. Und so kannst du im Stream, ich meine, selbst, ich weiß die Zahlen nicht, aber selbst wenn wir mal sagen, es war Pay-Per-View, die letzten Kämpfe noch auf The Zone und Pay-Per-View, wenn du sagst, da haben 100.000, 200.000 Leute zugeguckt, dann ist das, wäre das schon eine Riesenzahl für Pay-Per-View-Verhältnisse und ein wirtschaftlicher großer Erfolg. Aber 200.000 Zuschauer, das wäre ja bei, selbst bei Sport 1 wäre das eine Quote, wo man sagen würde, oh, das ist aber schlecht. So, also von daher einfach nur mal die, ne, das wären dann 5, 6, 7 Millionen im Free-TV vielleicht, wo Leute einfach mal eingeschaltet hätten und gemerkt hätten, oh, da ist ja wieder ein Boxer, der was kann. Ja, und das beißt sich natürlich so ein bisschen und deswegen haben wir die großen Schwierigkeiten. Aber wenn wir zuletzt schauen, was im deutschen Boxen passiert, ich nehme mal die antizipierte Frage von dir vorweg.
Ja, natürlich,
Ein Simon Zachenhuber, der zuletzt um die Weltmeisterschaft gekämpft hat und hauchdünn nach Punkten nur unterlag, das ist natürlich das hätte eben auch anders, also sprich noch positiver ausgehen können, aber hat sich halt super verkauft. Wir haben andere Boxer, die da gerade zeigen, was Box Deutschland kann. Also wir haben fast jetzt mehr Weltmeisterschaftskämpfe und mehr Weltmeister als zu der Zeit, als wir noch aktive Promoter hatten, also jetzt Sauerland und so weiter, die das versucht hatten. Natürlich haben wir noch aktive Promoter, so ist es nicht gemeint, aber wir haben Kabayel, Weltmeister, wir haben Abbas Barraou, absolute Weltspitze, zuletzt hat Pierluigi Ruhe in Argentinien einen Kampf gewonnen, einen WBA-Goldtitel. Ich meine, das muss man erstmal also im Ausland zu gewinnen gegen starken Gegner, solche Sachen. Simon Zachenhuber, der wie gesagt sich da hervorragend verkauft hat, den besten Supermittelgewichtler ja knapp fast geschlagen hat, aber eben nur die knappe Niederlage bekommt. Zwei Punktrichter für den anderen, einer für ihn. Also hauchdünner geht's in dem Sinne nicht. Wir sind da in Schlagdistanz, absolut. Und von daher ist auch da die Braunschweiger Einstimmung sozusagen, die Hoffnung, ja, ist nach wie vor da, dass in dem Sport auch noch ein bisschen was wieder mehr geht. Aber auch da muss man sicherlich abwarten.
Komplett ins Blaue hineingefragt, aber wenn du bei Boxkämpfen in Deutschland bist, also bei der beim Octagon, da habe ich ja gesehen, okay, das Publikum ist 20 Jahre jünger als ich, wahrscheinlich sogar mehr als 20 Jahre jünger als ich, und die haben sich mit dieser Sportart, sind sie vielleicht sogar ein kleines bisschen groß geworden. Na, Leute wie ich sind mit ihrem Vater um 4 in der Früh, hat mich mein Vater aufgeweckt und wir haben Ali gegen Spinks geschaut. Ja, das war, glaube ich, so das, was ich, das Erste, woran ich mich erinnern kann. Aber ist das Boxpublikum in Deutschland, ich weiß, kann man nicht generalisieren, aber ist das so alt wie ich oder interessiert Boxen auch junge Leute? Mit anderen Worten, wenn dann im Free-TV, dass die jungen Leute ja gar nicht mehr schauen, vielleicht doch mal wieder eine Weltmeisterschaft kommen würde, hätte man dann die Quoten von 6-7 Millionen überhaupt?
Um die Frage kurz zu beantworten, ja, ich glaube schon. Okay. Und dann die längere Antwort macht die Sache natürlich ein bisschen schwieriger. Einfach weil, du hast ja im Grunde alle Probleme schon angesprochen. Die Jungen gucken schon kein Fernsehen mehr, kein lineares Fernsehen. Also müssen wir sie anders erreichen? Erreichen wir sie überhaupt mit dem Sport, der eigentlich eher Oma und Opa interessiert hat? Das ist ja, also Boxen ist, natürlich gibt es junge Leute, die sich fürs Boxen interessieren. Wenn man es interessant macht, würde man wahrscheinlich auch noch mehr junge Leute dafür begeistern können. Aber natürlich, wenn wir jetzt auf die Demokratie Demografie schauen, das sind alte Männer. Also sogar, da bist du vielleicht noch einer der Jüngeren sogar, oder ich in dem Falle, oder wir, wie auch immer. Das ist immer schon ein eher älterer Männersport gewesen. Aber natürlich haben dann Klitschko, Schulz, Maske hin und her das Ganze auch ein bisschen fürs weiblichere Publikum, fürs jüngere Publikum interessant gemacht. Aber der Hardcore-Box-Fan ist natürlich der alte Mann. So ist es halt. Und wir konnten ja damals auch nicht geweckt werden, weder du noch ich, um MMA-Kämpfe zu gucken, weil es gab den Sport nicht zu der Zeit. Also von daher ist das natürlich was, es hat einen großen Unterhaltungswert, es hat mehr Anleihen beim Wrestling als Boxen das jemals versucht hat und hat natürlich deswegen es auch geschafft, da ein anderes Publikum heranzuziehen, die das gerne guckt, die natürlich auch da mitgeht und eben auch regelmäßig mit dabei ist und man weiß eben auch, was man bekommt. Auch das ist ja unser ständiger Begleiter, wenn wir über diesen Vergleich der Sportarten reden. Gehe ich zu so einem Octagon-Event, werde ich 4-5 Stunden gut unterhalten, ich werde dauerbeschallt, ich gehe da hin und habe ein Erlebnis. Beim Boxen komme ich und das Erste, was passiert, ist, dass jemand sagt, wir fangen später an. Dafür hören wir aber früher auf und dafür machen wir mittendrin dann noch ein paar mehr Pausen, die wir noch nicht genau sagen können und dann ist der eine Kämpfer nicht da und der andere kommt auch später und die ersten Kämpfer, die dann reinkommen, haben dann ihre Plastiktüte mit dabei und du denkst so, der sieht nicht aus, als ob der irgendwas kann und die Bestätigung folgt dann, wenn er in der ersten Runde K.O. geht. So, ich meine, das ist natürlich jetzt auch sehr generalisiert und nicht auf alle Promoter zu übertragen, aber im Grunde fühlt es sich ein bisschen so an. Du gehst da hin und denkst, was mache ich hier? Warum? Also ich bin bei Veranstaltungen zuletzt gewesen und habe gedacht, gut, dass ich hier keinen Eintritt zahlen musste, dann hätte ich mich jetzt geärgert. Aber es war wirklich anstrengend und das habe ich eben bei MMA-Veranstaltungen. Es fängt halt pünktlich an, es wird immer was geboten. Ich kenne die Kämpfer nicht, aber sie werden mir vorgestellt. Auf einmal sehe ich, die sehen gut trainiert aus, da passiert was. Und wenn der Kampf in der ersten Runde vorbei ist, dann sagt keiner durch, jetzt haben wir mal eine halbe Stunde Pause. Das gibt's nicht, sondern es wird ein Programm gemacht. So, während ich dann, man ist ja schon froh beim Boxen manchmal, wenn nicht die alte Bravo-Hits-CD rausgekramt wird für die Walk-In-Songs und dann jeder kommt mit... Kennt das jemand noch? Phil Collins, In the Air Tonight rein.
Ja, schön, alle kennen das.
Nein, es ist schön, wenn das ein Kämpfer macht, aber dann alle im Himmel. Also man wird dann irgendwie ein bisschen, man denkt so, okay, das ist jetzt nicht die ganz große Unterhaltung. Und das, glaube ich, ist ein Fehler, den man beheben müsste. Also einfach den Leuten ein bisschen mehr, es wird dann immer viel von Kämpfer auf Augenhöhe. Ja, natürlich, also einfach ordentlichen Sport, der da geboten werden muss. Wenn ich zum Amateurboxen gehe und dafür ist Bayern dann ja in den Bierzelten auch bekannt geworden, das ist so gute Unterhaltung. Ist genau das, wie Boxen zum Teil sein muss. Du hast Jungs, die oder auch Mädchen, die hart trainiert haben für diesen Moment. Da sitzt die Oma, der Opa mit im Publikum, also wollen die sich nicht blamieren. Dann haben die ihre 10, 20 Fans mit dabei. Du hast gute Stimmung so, und hast ordentliche Kämpfe, die ordentlich gematcht sind, weil sie eben 3-4 Runden ordentlichen Sport bieten. So, das ist das, was man eben sehen will. Und diese ich habe da mal einen eingekauft, der kommt mit dem Flixbus, nichts gegen diese Fortbewegungsmöglichkeiten, aber es zeigt halt eben nicht die Professionalität. Bei Octagon sind alle beim Wiegen am Vortag da. Mhm. Beim Profiboxen häufig, der Hauptkämpfer konnte heute leider noch nicht da sein, wahrscheinlich, weil er noch arbeiten muss. Morgen soll er dann topfit im Ring stehen. Die Leute sind ja nicht doof. Ja? Also ja. Das merkt man natürlich. Und dann hast du auf Dauer irgendwie wenig Lust, wenn du merkst, das ist irgendwie, irgendwas stimmt da nicht bei diesem Sport. Und aber im Grundsatz, wie gesagt, sind es natürlich einige hervorragende Athleten, die wir haben, aus denen man mehr machen könnte, mehr machen muss, hoffentlich mehr machen wird. Und man sieht ja, die Sportart, die schon dem Tode geweiht war, weil keiner sich mehr drum kümmert, strampelt sich jetzt wieder nach oben und auf einmal haben wir das, was wir 50 Jahre, in dem wir es hart probiert haben, oder 100 Jahre fast, nicht hingekriegt haben, nämlich einen Schwergewichtsweltmeister. So sieht's aus. Und damit zeigt sich ja, dass die Sportart überleben will und überleben wird. Und Boxen wird es auch noch in vielen anderen Jahren geben. Also wenn wir dann die Folge, ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade sind, aber
775
machen. Ja. 775, schau, ja. Dann werden wir die auch noch machen.
Ganz kurz nur, warum möchte Usyk nicht? Ist Usyk, hat er seine Karriere quasi für sich schon beendet? Oder passt ihm der deutsche Gegner nicht? Warum will der nicht?
Ich glaube, da kommen einige Dinge zusammen. Also zum einen ist natürlich der Kollege Caballel ein Gegner, der gefährlich werden kann. Usyk mag es nicht so sehr, wenn er Körpertreffer abkriegt. Und wir reden hier vom Leberkönig, der Mann, der dir immer auch noch mal einen Haken reinhauen kann. Und die Körpertreffer könnten für Usyk wirklich ein großes Problem sein. Der letzte Kampf gegen den Kickboxer Verhoeven war ja auch nicht besonders überzeugend, sondern hauchdünner Sieg für Usyk. Also ich glaube, da wird die Luft auch langsam dünner. Ich meine, er hat harte Kämpfe hinter sich gebracht. Er hat die Möglichkeit, jetzt nochmal ein großes Ding zu machen gegen Wilder. Ja, und ich meine, letztlich ist ein Rechenexempel. Wenn ich, und das sind jetzt ausgedachte Zahlen, aber die Größenordnung stimmt, wenn ich 80 Millionen gegen Wilder machen kann und die Siegchance liegt bei 60%, oder ich kann vielleicht 30 Millionen gegen Caballel machen und die Siegchance ist aber näher an 51%, wenn man es denn mal positiv rechnet, vielleicht nicht mal das, ja, dann ist es ja auch schnell ausgerechnet, was man dann lieber macht. Ja, schade für Agit, aber ich denke mal, da wird man ja für die Weltmeisterschaft, die dann ja hoffentlich auch in Deutschland in einem Fußballstadion stattfinden soll, kann, wird, noch in diesem Jahr auch einen adäquaten Gegner finden. Und ja, dann ist es halt so. Also ich glaube nicht, dass das, was wahrscheinlich auch oft gesagt wird, Usyk hat Angst vor irgendwem. Ich glaube, Usyk hat auf keinen Fall Angst, sondern einfach, es ist halt eine interessante Rechnung und logischerweise kann man es nachvollziehen, warum soll ich das eine machen, wenn ich das andere auch so haben kann, andere Pläne. Und logischerweise nehme ich nicht den Gegner, der mir möglicherweise mehr wehtun kann, für weniger Geld an. Also das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen irgendwo. Schade für den Sport, schade für Agit Caballel, aber Usyk hat so viel für den Sport getan, dann ist es jetzt halt mal andersrum.
Wenn du sagst, wird im Stadion stattfinden, der Weltmeisterschaftskampf von Caballel, ich denke sofort an die Arena auf Schalke. Aber das wahrscheinlich, ich weiß gar nicht warum, aber ich denke, wo siehst du diesen Kampf?
Ja, weil es auch nicht so viele Arenen gibt, wo du es machen könntest. Also du musst ja eine haben, die du eventuell auch, wenn es regnet, das soll in Deutschland ja ab und zu mal vorkommen, noch zumachen kannst, dann bleibt Frankfurt. Ich glaube, Hamburg hat der Klitschko mal gekämpft, da war es einigermaßen feucht. Dann hast du Schalke natürlich und du hast, glaube ich, noch Düsseldorf. Das sind, glaube ich, so die Arenen, die da immer dann genannt werden. Und Düsseldorf oder Frankfurter Raum macht natürlich, ne, Caballel aus Nordrhein-Westfalen am meisten Sinn. Ich bin da nicht involviert. Man kriegt so ein bisschen was am Rande mit und weiß aber nicht genau, ob das jemand sich ausgedacht hat oder eine ernsthafte Anfrage ist. Aber ich denke mal, ja, zuletzt war die Halle zum Bersten voll, sagt man, glaube ich. Und von daher wird man das versuchen, so groß wie möglich aufzuziehen. Ja, und mal gucken, wo sie dann am Ende landen. Aber für Caballel freut es mich, weil er einfach auch für sein Trainerteam ist einfach ein fleißiger Arbeiter, ein guter Boxer, der über die Jahre hinweg immer das gebracht hat, was man von ihm erwarten konnte, manchmal sogar mehr. Und das ist einfach schön, dass da am Ende auch die Guten sich dann durchsetzen können. Und deswegen freut es mich, ganz egal, wo es am Ende stattfindet. Aber ja, ich glaube, ein Stadion wird er auch voll machen können. Und warum soll man es dann nicht probieren?
Ja, klar, keine Frage. Wir schweifen noch mal ganz kurz ab, wenn ich darf. Trauriges Thema. Gerne. Hayden Panettiere oder Panettiere, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht.
Panettiere, aber ja, genau.
Panettiere ist in diesem 36-jährig gestorben. Ex-Verlobt, hat, glaube ich, ein gemeinsames Kind mit Wladimir Klitschko. Ja. Aber, das ist traurig genug. Ich habe dann mit meiner Freundin drüber geredet, die gebürtige Ukrainerin, also Usyk und dem Klitschkos, sportlich zumindest gesehen, durchaus verbunden. Und ich habe dann gesagt, gab's nicht mal, aber es muss die Frau von Vitali gewesen sein, weil wir auch darüber gesprochen haben, über Musik, hat nicht die Frau von Vitali, war es, glaube ich, irgendwann mal bei einem Kampf gesungen?
Ja.
Und A, war das gut, B, ich gehe davon aus, du hast den Kampf kommentiert, aber war es einer von Vitali oder einer von Wladimir?
Es war Vitali, soweit ich weiß. Genau, da hat sie vorher gesungen. Doch, ich glaube, ich würde es jetzt auch so erinnern, dass sie für den Kampf ihres Mannes da die Hymne gesungen hat. So, glaube ich, war die Geschichte auch mit, wer ist dann nervöser und so weiter. Also ich glaube, ja, sie hat auch sehr gut gesungen, ehrlicherweise. Also gut, verstehe die Sprache nicht, aber es war auf jeden Fall nicht so, dass man gesagt hat oder dass man das Gefühl hätte haben können, naja, genau, hat man ihr jetzt, sie wollte das unbedingt und man kann ja den Wunsch nicht abschlagen, sondern das hatte wirklich Klasse und so weiter. Also von daher war das also nicht nur so eine Randnotiz. Aber das mit Hayden Panettiere ist natürlich, ja, 36, du hast gesagt, das ist einfach definitiv mal zu früh. Und ja, schlimme Geschichte. Und ich glaube, Wladimir hat ja auch einen sehr ergreifenden Post dazu abgesetzt. Das ist natürlich mit all den Problemen, die es da in der Vergangenheit wahrscheinlich gab, auf jeden Fall ja nicht das Ende, was man sich gewünscht hat.
Wie geht's weiter für dich, Tobias? Wann ist wieder Octagon-Zeit? Wann wirst du beim Boxen auch aktiv hinter dem Mikrofon sitzen? Wie sieht's aus?
Boxen. Da habe ich sowohl im September gibt es zwei kleinere Veranstaltungen. Die großen sind ja, wie wir wissen, leider momentan nicht ganz so mit dabei. Einmal Ingolstadt, einmal Großraum Oberhausen. Mhm. Ansonsten Octagon-Zeit ist ja ehrlicherweise immer 26. September Fußballstadion, Deutsche Bank Park, Frankfurt. Dann haben wir nochmal 31.10. München. Ich kann sogar die Daten schon fast auswendig und dann nochmal Dortmund dieses Jahr. Also ist noch ein bisschen was, Fußballstadion wieder vor fast 60.000 oder vielleicht werden es wieder 60.000 Zuschauer. Das ist ja auch eine irre Zahl, ehrlicherweise.
Ja, ja.
Das immer wieder zu schaffen, so ein Stadion auszuverkaufen. Ja, und das und dann nebenher natürlich ein bisschen Eintracht Braunschweig die Daumen drücken, dann ist man ja in meinem Alter auch schon einigermaßen ausgefüllt, ja, für die lichten Momente, die noch so bleiben. Und ansonsten sind noch zwei, drei Bücher, die gelesen werden wollen. Ja, und so kommt man dann durchs Jahr.
Apropos Bücher, die gelesen wollen, dein Buch habe ich sehr gerne gelesen.
Das ist gut.
Das Buch von Tobias Drews, was man über Boxen wissen
steht. Überraschenderweise da.
Ja.
Nicht, dass es da jetzt extra hingestellt
wird. Nein,
natürlich nicht.
Es ist wie immer eine reine Freude gewesen, mit dir zu plaudern, Tobi. Vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 775 und lesen jetzt nur noch Bücher von Michael Körn und von Tobias Drews. Das macht uns alle schlauer.
So ist es. Vielen Dank.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Lotto Total und ihr hört das Sportradio 360.
Sehr verehrte Damen und Herren, das ist die Big Show 775 und ich freue mich, dass ich nach langer Zeit mal wieder den Mut gefunden habe, Barbara Klimke von der Süddeutschen Zeitung einzuladen. Grüß dich, Barbara.
Hallo, ich wusste nicht, dass es Mut erfordert, aber hier bin ich.
Doch, wir haben das letzte Mal in person geplaudert. Es muss letztes Jahr bei den French Open gewesen sein in Paris. Jetzt ist das Thema die rhythmische Sportgymnastik und natürlich die Weltmeisterschaften, die in den vergangenen Tagen in Frankfurt stattgefunden haben. Fangen wir mal übergeordnet an. Was ist für dich, Barbara, das Faszinierende an dieser Disziplin, die mich, das möchte ich schon sagen, als junger Mann komplett gelangweilt hat? Und je älter ich werde, und ich bin schon sehr alt, ich bin jetzt immer mehr hingerissen zur rhythmischen Sportgymnastik. Was macht es für dich aus?
Im Gegensatz zu dir fand ich rhythmische Sportgymnastik schon immer sehr faszinierend. Das für mich macht es diese Anmut aus, diese Grazie und diese unglaublichen Schwierigkeiten, die Athletinnen da vollbringen, die ja wirklich staunenswert sind, weil man das Gefühl hat, dass die Geräte, mit denen sie arbeiten, völlig unter ihrem Zwang stehen. Also dass sie die völlig zwingen können in eine bestimmte Richtung und diese Geräte ihnen fast wie dressiert folgen. Das ist so wahnsinnig schwer, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man da in der Halle ist und sehen, dass sie diesen Ball 7, 8, 9, 10 Meter fast hochwerfen können in diese Halle bis nach oben und dann hinter dem Rücken aus dem Blickfeld irgendwo fangen, weiter jonglieren, weiter spielen mit diesen Geräten. Das ist unglaublich faszinierend. Und was mich auch tatsächlich diesmal erstaunt hat, war die Atmosphäre in der Halle. Das war eine volle bis zum letzten Platz gefüllte Halle mit 4.500 Halle, die Frankfurter Festhalle, die auch ein wirklich schönes Ambiente ist und eine unglaubliche Stimmung, was ich niemals gedacht hätte bei dieser Sportart. Also kein Vergleich mit Tennis, also es ist einfach ein Brodeln und ein Kochen und ein Jubel, der unvorstellbar ist.
Das heißt, die Frankfurter Festhalle, die wir ältere Semester noch kennen, weil dort die ATP-Finals mal stattgefunden haben, oder? Das waren die großen Jahre von Becker und Stich, die in Frankfurt genau in dieser Halle aufgespielt haben.
Diese Halle ist ja tatsächlich als Industriebau, als Messebau schon vor, ich glaube, Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut worden, 1909, glaube ich, fertig geworden, 1907. Hatte tatsächlich auch sehr früh schon Turnfeste gesehen, deutsche Turnfeste gesehen, aber dann natürlich war sie, hat sie viele andere Dinge auch, unter anderem Tennisveranstaltungen unter ihrem Dach gehabt. Und ich hatte sie tatsächlich auch mal beim Tennis gesehen, auch schon vor vielen Jahren, aber das war jetzt wirklich spektakulär.
Und der Hauptgrund, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, war eine 19-jährige Deutsche, Daria Warfolomeev, die, wie kann man sie beschreiben? Hat sie dominiert? Waren manche Entscheidungen enger als andere? Weil sie hat ja schon die olympische Goldmedaille gewonnen, dazu dann gleich mehr. Aber wie muss man sich das, wenn du sagst, die Stimmung war am Brodeln, war Dasha, wie wir Freunde sagen dürfen, war Dasha der Hauptgrund dafür?
Nicht tatsächlich. Tatsächlich war sie die das Postergirl. Ihre Fotos, die Plakate waren auch in der ganzen Stadt. Aber auch das völlig faszinierend für mich. Jede Athletin, die da gekommen ist, wurde frenetisch von dem Publikum gefeiert. Ganz egal, wo sie herkam. Das hatte, natürlich war der Applaus bei Daria Warfolomeev am größten und am lautesten, auch während der Übung natürlich noch, was mich auch fasziniert, weil die ja wirklich diese wahnsinnigen Schwierigkeiten machen, während die Halle kocht. Also die gehen da richtig mit. Da wird richtig wie beim Skifliegen oder wenn da diese so Geräuschkulissen entwickelt, was ich wirklich toll fand. Und das war aber nicht nur bei ihr so, sondern das war wirklich bei jeder Athletin, die da kam. Also das habe ich auch ganz selten gesehen, dass eine Halle so unvoreingenommen ist gegen jeden, der da kommt. Alle applaudieren. Wenn jemand das Gerät verloren hat, wurde der Applaus fast nur noch stärker, um sie noch weiter nach vorne zu bringen. Und das war wirklich, wirklich, wirklich faszinierend. Absolut faszinierend für mich. Und ich mache ja Sport auch schon lange. Aber diese Stimmung, so eine Stimmung habe ich wirklich selten erlebt. So positiv, aufbauend und fröhlich und so.
Du bist ja im Turnen auch ganz tief drinnen, bei den Frauen auch. Und da habe ich halt den Eindruck, die letzten Jahre, und Simone Biles ist da sicherlich das Postergirl dafür auch, nicht nur ihre herausragenden sportlichen Leistungen, aber Simone Biles ist eine sehr kleine Person, eine fantastische Turnerin, aber sie ist eine kleine Person. Und Daria Warfolomeev, die ist 1,75 Meter groß. Ist das die Ausnahme unter den rhythmischen Sportgymnastinnen oder verlangt diese Sportart nach größeren Athletinnen?
Es ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Da die zweite in vielen Finals, unter anderem beim, jetzt muss ich mal nachschauen, ich glaube auch beim im Mehrkampf, ist eine Bulgarin, Stiljana Nikolova, die ist 1,41 Meter groß.
Nein.
Tatsächlich. Und die sind nicht alle sehr groß. Ich glaube schon, dass Daria Warfolomeev eine der größten ist. Aber die sind unterschiedlich. Die sind auch körperlich unterschiedlich. Das ist, glaube ich, auch anders als früher, als die alle sehr dünn und sehr, wie soll ich sagen, eine Zeit lang alle sehr ähnlich aussahen. Habe ich das Gefühl, dass inzwischen die auch sehr unterschiedlich sind, die Turnerin, in der rhythmischen Sportgymnastik.
Jetzt hat Daria Warfolomeev Olympiagold gewonnen. Sie ist Weltmeisterin und sie ist 19 Jahre alt. Wird die jetzt, was ist die Perspektive, Barbara? Ich frage mich da, sie hat alles erreicht, was sie in ihrem Sport erreichen kann. Glaubst du, ich weiß nicht, hast du eine Chance gehabt, mit ihr auch zu sprechen, aber ist das jemand, der einfach dann sich dadurch motivieren kann, okay, jetzt habe ich dann eine neue Musik für das nächste Jahr, da haue ich noch einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad rein. Aber wenn du so früh wirklich alles erreicht hast, und ums Geld geht es ja da eigentlich gar nicht, wenn ich es richtig interpretiere, aber womit könnte sich Dasha motivieren die nächsten Jahre?
Also erstmal hat sie tatsächlich durch ihren ersten Platz im Mehrkampffinale eine Olympia-Qualifikation erreicht. Nur die ersten drei im Mehrkampf haben das tatsächlich diesen Platz für ihr Team, nicht für sich persönlich, sondern für das Team, für die Olympischen Spiele schon erreicht. Das will sie sicherlich noch mitmachen. Ich glaube, die Sache ist die beginnen alle ja wahnsinnig früh. Also anders als beim Tennisspielen oder anders in anderen Sportarten fangen die an, im Kleinkindalter, also mit drei, vier, fünf Jahren fangen die an diesen Sportschuhen zu machen. Sonst wäre das auch nicht möglich, dass sie, glaube ich, es zu dieser Perfektion bringen. Und wenn die, wenn die körperlich keine Blessuren haben, dann können die, glaube ich, wahrscheinlich auch relativ lange weitermachen. Und ich habe bei Folomé ist es so, dass sie, die ist so präzise in ihren Bewegungen, die ist so fantastisch in ihrem Ausdruck. Die hat was, wenn man viele Athletinnen sieht, sieht man nachher tatsächlich auch diese Unterschiede, auch als Laie, dass sie in ihren Bewegungen anders ist. Das ist fließender, das ist nicht abgehakt, das geht von einer Bewegung ins nächste über, das ist viel mehr ein Tanz als bei vielen anderen von den Athletinnen, obwohl die alle natürlich fantastisch sind. Und ich glaube, dass die Teamchefin hat, Isabel Zavada hat gesagt, es gibt viele Athletinnen, die erreichen in einem bestimmten Alter ein Höchstlevel, das merkt man, die sind an ihrem Limit und dann bleiben die auf ihrem Limit und tun noch ein paar Jahre auf dem Limit und dann merkt man, dass sie ein bisschen älter werden und das dann vielleicht auch nicht weitermachen sollen. Und sie sagt, bei Daya Bartholomew hat sie das Gefühl, dieses Limit ist noch nicht erreicht bei ihr. Bei vielen merkt man das, dass sie dann, wie soll ich sagen, weiter turnen auf einem gewissen Level, aber sie hat das Gefühl, dass es auch künstlerisch und von der Ausstrahlung her bei ihr tatsächlich noch weitergehen kann. Und ich glaube, ich hatte nicht das Gefühl, dass Daya Bartholomew sagt, sie möchte aufhören. Die war ganz begeistert und hat das ja auch genossen und ich glaube, die macht das noch ein bisschen weiter.
Ja, Los Angeles 2028 kann nicht früh genug kommen. Welches ist Ihre, wenn man das überhaupt sagen kann, weil sie scheint mir mit allen vier Geräten fantastisch zu sein. Aber was gibt's für Sie auch unter Anführungszeichen Problemgerät und was ist Ihre beste Disziplin?
Kann ich nicht sagen. Ich glaube, wir sind alle die. Und da bin ich tatsächlich auch zu wenig Experte. Also das, da muss man wahrscheinlich dann Kampfrichter sein und oder das lange machen oder sich lange damit beschäftigen, um das sagen zu können. Ich glaube, die ist dreimal nacheinander Weltmeisterin im Mehrkampf geworden. Jetzt ist Olympiasiegerin im Mehrkampf, die kann alles gleich gut.
Vergangene Woche auch, Barbara, ich weiß, du bist ein kleines bisschen, ich habe dich nicht darauf hingewiesen, aber wir müssen auch nicht en Detail darauf eingehen, aber neben der Schwimm- und neben der Leichtathletik-Europameisterschaft hat es auch eine Europameisterschaft im Turnen gegeben und die deutschen Frauen haben gut abgeschnitten in Zagreb. Ist das nur mein Eindruck gewesen oder ist das medial nicht so begleitet worden, wie es eine Europameisterschaft möglicherweise verdient hätte oder ganz sicher verdient hätte?
Das ist schwierig zu sagen. Wir haben im Sport gerade eine Entwicklung, meine ich so zu beobachten, dass die Sportarten, die nicht Fußball sind und normal nicht wahnsinnig viel Aufmerksamkeit kriegen, dass die versuchen, ihre Wettkämpfe ein bisschen zu ballen, damit das Fernsehen gut übertragen kann. Also wir sehen das ja im Winter, dass das oft der Fall ist, dass das Fernsehen so von einer Sportart zur nächsten überträgt. Und das war jetzt in diesen zwei Wochen tatsächlich auch der Fall, weil wir eine wirklich, vielleicht Zufall, aber ich glaube nicht, eine große Ballung von Championaten gesehen haben. Wir haben immer noch die Reit-WM in Aachen. Wir haben die Hockey-Europameisterschaft. Wir haben Schwimmen. Wir haben die Schwimm-EM gehabt in Paris. Wir haben die Leichtathletik-EM gehabt in Birmingham. Wir haben die Gymnastik-Weltmeisterschaft gehabt in Frankfurt. Wir haben gleichzeitig eine Turn-Europameisterschaft in Zagreb. Und wir haben, ich glaube, Rudern kommt auch noch. Da muss irgendwas hinten runterfallen, glaube ich. Und in dem Fall ist vielleicht das Turnen der Frauen in dieser Woche, wo so wahnsinnig viele Wettkämpfe waren, einfach medial nicht richtig abgebildet worden. In zwei Wochen vorher, als es wenige Weltmeisterschaften und Europameisterschaften gab, hätte es viel mehr Aufmerksamkeit gehabt, weil da tatsächlich nichts war. Aber in diesen Wochen war wirklich viel. Wir merken das ja auch in der unserer Sportredaktion, dass man das fast gar nicht mehr abbilden kann, was da alles kommt. Fürs Fernsehen ist es toll, weil es durchschalten kann. Wenn man wenig Platz hat, fällt ein bisschen was runter. Also jetzt tatsächlich geht es bei dem Turnen weiter mit den Männern und ich könnte mir vorstellen, dass die Männer jetzt mehr Aufmerksamkeit kriegen, weil einfach einige von den anderen Weltmeisterschaften, Europameisterschaften jetzt vorbei sind.
Ja, also das muss man wirklich sagen, dieses Zusammenspiel. Ich habe es sowohl bei den Deutschland-Öffentlich-Rechtlichen wie auch im ORF gesehen. Wenn das Schwimmen vorbei war, wurde sofort nach Birmingham geschaltet und das hat am Abend gut funktioniert. Okay, es gab einmal diese Geschichte mit den 800 Metern der Männer, dass man da ausgestiegen ist für die Tagesschau, aber ansonsten hat das brillant funktioniert.
Ich glaube, für den Fernzuschauer ist das schön und für die Sichtbarkeit der Sportarten ist das auch gut. Das ist natürlich, aber bei der Ballung fällt dann immer irgendwas hinten runter. Das ist, kann man auch dem Fernsehen keinen Vorwurf machen. Die müssen halt auch gucken, dass es irgendwie koordinieren. Wenn da irgendjemand eine Überraschungsmedaille und einen Weltrekord schwimmt, dann kann es halt sein, dass das Fernsehen dann zufällig mal nicht drauf ist, weil es in einer anderen Halle steht.
Überhaupt keine Frage. Ja. Wenn ich in näherer Zukunft mal wieder den Mut fassen sollte, liebe Barbara, dich anzuschreiben, mit welchen Sportarten, was wird dich die kommenden Wochen beschäftigen in erster Linie?
Tatsächlich bin ich jetzt erstmal für gar nicht so viel eingeteilt, glaube ich, in der nächsten Zeit. Es geht ja jetzt auch wieder Fußball los, dann geht okay, auch der Fokus. Ja, dann ist der Fokus natürlich auch wieder weg von vielen kleinen Sportlern. Die haben die Zeit jetzt wirklich sehr, sehr gut genutzt, finde ich. Und in allen Sportarten war das ja auch fantastisch, was die geleistet haben. Also die rhythmische Sportgymnastik hat mich wirklich gefreut, dass sie diese große Möglichkeit genutzt hat, eine Weltmeisterschaft nach Deutschland zu kommen, vor dem Publikum zu haben. Und das will ich jetzt noch mal sagen, das Publikum bei der rhythmischen Sportgymnastik, möchte ich noch mal betonen, ist ein komplett anderes, als man das irgendwo anders sieht. Das sind fast nur Frauen und fast nur junge Mädchen. Papas dabei, nehme ich mal an, und einige Männer auch, aber es ist ein komplett anderes Publikum, als man das sonst sich so vorstellt, was in den Hallen sitzt bei großen Sportwettbewerben. Fand ich wirklich fantastisch. Hat wirklich, wirklich gut gefallen. Ganz nette Stimmung und alle gut gelaunt und war wirklich, wirklich eine für mich auch selbst erfrischende Weltmeisterschaft.
I let you go on this one. Da muss jetzt schon die Nachfrage kommen. Und du bist komplett unverdächtig, Barbara, in den sozialen Medien herumzuturnen. Aber ja. ist das, weil diese Athletinnen, wie eben auch Daria Wafromew, sind die bei Insta, bei TikTok so aktiv, dass sie eben genau diese junge Zielgruppe ansprechen? Oder gibt es da irgendeine Idee, warum dieses Publikum sich so zusammensetzt, wie sich es zusammensetzt?
Ich glaube, weil das natürlich eine Sportart ist, die den jungen Mädchen tatsächlich entgegenkommen. Das ist eine Sportart, die kann man, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber man kann die tatsächlich auch relativ niederschwellig machen. Ich habe das selbst in der Schule gemacht, hat man das Band in der Hand, aber man kann mit dem Band irgendwas anfangen. Man kann mit diesen Bällen werfen. Man kann in der Halle mit Reifen und diesen Dingen spielen. Und das machen, glaube ich, viele von den Mädchen auch. Also die müssen das ja gar nicht professionell machen, aber man hört vom DTB, dass tatsächlich auch und gerade durch die wunderbaren Erfolge von Daria Wafromew es einen Zulauf an jungen Mädchen gibt, die gerne eine rhythmische Sportgymnastik machen soll. Offensichtlich fast so viel, dass man sie gar nicht alle aufnehmen kann oder gar nicht genug Trainer für sie hat. Also und dazu kommt natürlich, dass sie sich das angucken können bei die Übungen bei den in den sozialen Medien. Und ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, dass viele von denen, die dann Publikum lassen, ganz genau wussten, wer da kam. Die haben bei bestimmten Namen ging einfach die Lautstärke hoch. Die wissen tatsächlich, wer da auf die Matte kommt. Die kennen die Namen und die wissen, wenn da die erwähnte Stiliana kommt oder die Italienerin Raffaeli und sowas, dann geht der Geräuschpegel hoch, die wissen, da kommt jetzt was Spektakuläres. Und natürlich, ne, die Verbände nutzen heute alle die Gelegenheit, nicht nur die Athletin selbst, die Dinge auch über soziale Medien publik zu machen.
Quintessenz, die Jugend von heute ist noch nicht ganz verloren. Es sieht zwar schlecht aus, aber vielleicht gehen sie ja in die Turnhallen und machen ein bisschen rhythmische Sport oder machen überhaupt Sport. Das ist Turnen auch generell, ich weiß es ja auch von meinen Kindern, also Turnen ist der Game Changer für alles. Wer mal im Turnverein war und diese Körperspannung sich irgendwann mal angeeignet hat, das hilft in jeder anderen Sportart.
Sportarten, ja. Und man hat das ja auch tatsächlich, wir haben ja auch beim Tennis oft darüber gesprochen, dass Leute, die aus anderen Sportarten kommen, die mal Handball gespielt haben oder American Football gespielt haben, gibt es ja solche, dass die einfach auch auch selbst beim Tennis nachher eine andere Körperbeherrschung, eine andere Körperspannung haben und in bestimmten Reaktionen, in bestimmten Situationen anders reagieren, weil sie andere Bewegungsmuster schon gelernt haben. Und das, und Turnen ist nach wie vor eine Sportart, die Grundausbildung liefern kann für alles, was man nachher im Sport mal jemals gemacht hat. Ich glaube, also das glaube ich, da muss man nicht Weltmeisterin werden. Das reicht einfach, wenn man in der Lage ist, sich ein bisschen grazil zu bewegen.
Ja, okay. Fangen wir mal mit dem sogenannten Purzelbaum an und dann schauen wir, wie es weitergeht. Die großartige Barbara Klimke, Ladies and Gents von der Süddeutschen Zeitung. Barbara, ganz herzlichen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 775.